Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo, hallo, hallo mitten im Sommer.
Herzlich willkommen zu Stachel und Herz.
Vielleicht liegt ihr gerade am Strand und wir liegen quasi mit euch am Strand. Herrlich. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer und ihr habt Zeit, ein wenig abzuschalten, runterzukommen und euch mit Keuschheit auseinanderzusetzen.
Jetzt, wo alle in Bikinis um euch herum liegen, ganz viel nackter Haut, ja. Und jetzt sprechen wir über Purity Culture.
Denkt an den Abfall von Gottes Willen.
Genau. Die menschlichen Triebe, das unkontrollierte Verlangen.
Ja, alles Sünde, alles schlecht.
Alles Sünde, alles schlecht.
Alles schlecht. Und es ist auch alles nur die Weiblichkeit schuld. Auch die. Das ist ja der Teufel in Person.
Da weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll.
Da weiß man gar nichts mehr. Genau, Mensch. Aber dass Frauen auch anders wahrgenommen werden, dazu habe ich einen Stachel mitgebracht.
Der Stachel der Woche.
Ende Mai war Gilda Sahebi, die ist Journalistin, Deutsch-Iranerin und arbeitet bei den Öffentlich-Rechtlichen auch und so. Die war bei Markus Lanz. Du weißt ja, wenn ich abends im Hotelzimmer liege, gucke ich Markus Lanz. Und dann war ich auf dem Katholikentag in Erfurt und ich war immer mit meiner Tochter da, ne? Habe ich gewartet, bis sie schläft. Und dann habe ich Markus
Lanz. Hast du heimlich Lanz
geguckt? Heimlich Lanz geguckt?
Wie so andere Leute, die so heimlich Pornos gucken. ich gucke jetzt Lanz.
Nein, das ist ja, dazu bin ich zu Purity-mäßig auch erzogen worden, das weißt du doch. Das wird mir jetzt nicht einfallen. Also Lanz ist mein...
Was ist das überhaupt?
Lanz ist mein Kink. Der Julian kann sich auch kaum halten.
Bloß nicht dem Markus. Der Julian denkt sich auch so, meine Güte, Sachen gibt's. Tja, was einen halt so antönt, ne?
Ja. Also, Gilda Sahebi war bei Lanz und sie wurde, also erstmal, sie hat dort gesessen mit so einem CDU-CSU-Politiker. Und es ging ums Sylt-Video und es ging darum, dass sie gesagt hat, Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus, ist eigentlich nichts anderes als zu sagen, wir müssen im großen Stil abschieben. Das Narrativ dahinter ist dasselbe. Das hat jetzt bei den weißen Männern doch zu großer Empörung geführt. Und sie war aber, ich habe das gesehen und dachte, boah, krass, ey. Ich wäre ausgerastet und die ist so ruhig geblieben. Die hat das so sachlich und so ruhig erklärt. Und wirklich, ich war tief beeindruckt. Ja, weil sie saß auch als einzige Person of Color da unter Weißen, die das alles für absurd hielten. Dann hat sie sich sehr vulnerabel gemacht, weil sie hat auch gesagt, sie hat einen deutschen und iranischen Pass. Und was bedeutet das denn, dass sie irgendwann mal was falsch macht und dann wird ihr der deutsche Pass entzogen und so weiter und so. Ja, also sie hat sich auch echt sehr vulnerabel gezeigt. Ja, und dann diese Empörung, nee, also das geht mir jetzt aber auch zu weit. Ne? Also nee, also was sagen Sie denn dazu? Und noch, ne, wie er so ist, der Lanz. Und dann fand ich es einfach so stark von ihr. Und am nächsten Tag schrieb web.de News Folgendes. Also sie haben sie zitiert, ne, und könnte auch ihr der deutsche Pass entzogen werden, bla bla bla. Und das ist nichts anderes als die Trennung von echten Deutschen und nicht echten Deutschen. Also sie zitieren sie, das hat sie gesagt, ja. Und das ist nichts anderes als Deutschland den deutschen Ausländer raus. Es klingt nur viel, viel besser. Es ist aber inhaltlich dasselbe, sagte die Autorin wütend. Steht da drin, dass sie wütend war. Ey, wo ich so dachte.
Also ich habe das Video ja auch gesehen. Also diesen Ausschnitt hast du mir ja gezeigt. Und also, wenn das wütend sein soll, dann weiß ich gar nicht, was ruhig sein soll. Also sie wirkte so gefasst und wie du schon sagst, sehr sachlich argumentierend. Und es waren eigentlich die um sie herum, die total aufgeregt waren.
Total, das ist ja auch nochmal so krass. Ja. Gerade so der CDU-CSU-Politiker, der so und auch so
gestikuliert. Wie kann man bloß?
Genau. Und jetzt unterstellen Sie mir, Sie sagen gleich hier, Sie bringen das Wort Ethnien rein und meinen, ich spreche von Ethnien und so. Nee, klar, der sprach wahrscheinlich von österreichischen und niederländischen Ausländern.
Ja, und ich meine, da haben wir ja wieder dieses Thema, ne, von diesen gröhlenden in Anführungsstrichen Rich Kids auf Sylt kann man sich super distanzieren, aber das andere, das hat der Bundeskanzler gesagt, das war auf dem Cover des Spiegels, das ist dann nicht so einfach, selbst als CDU, CSU-Politiker sich davon zu distanzieren und zu sagen, das ist verwerflich.
Ja, total. Und die Kids waren ja auch keine Kids, da muss man auch immer wieder betonen.
Genau, waren deswegen erwachsene in Anführungsstrichen, das waren.
Genau, ich weiß, dass du das so siehst. Wollte nochmal für alle HörerInnen, die dachten, Mensch, die armen Kinder, die konnten ja überhaupt nichts dafür.
Oh nein,
ein bisschen
und jetzt
Alkohol.
Werden Mama und Papa das schon wo richten.
Kriegen sie Hausarrest, Geldverbot und so, was weiß ich. Ja, so auf jeden Fall dachte ich da nochmal, und das hat mich echt wiederum wütend gemacht, dass ein weißer Mann, ja, der kann da sitzen und gestikulieren und laut werden und so weiter, der wird dennoch als sachlich wahrgenommen. Und als Frau of Color oder schwarze Frau kannst du ruhig bleiben, ruhig und ruhiger und sachlich und alles. Du musst doppelt und dreifach und vierfach ruhig und freundlich und nett bleiben. Und dann steht trotzdem in der Presse am nächsten Tag, dass du wütend geworden bist. Also,
das ist irgendwie so ein Angry Black Woman Filter, der einfach drauf liegt. Und es ist ganz, ganz schwierig, Personen ohne diesen Filter wahrzunehmen.
Ja, genau. Und es ist irgendwie so, jetzt sitzt die hier schon. Und dann sagt die noch und dann übt sie auch noch Kritik. Und ja, irgendwas muss ja jetzt nicht stimmen. Also irgendwas muss ja jetzt falsch sein. Dann wird sie wohl wütend sein, weil ansonsten würde sie das jetzt nicht so. Also wir müssten uns ja quasi mit dem Inhalt beschäftigen, wenn wir jetzt nicht einfach sagen würden, die ist wütend. Ist ja auch total schön. Also
das ja. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, ne, Markus Lanz, der will ja immer so eine ausgewogene Diskussion haben, der will ja immer alle Seiten hören und so weiter. Und ich glaube, das ist seinen ZuschauerInnen auch echt recht, dass er das so macht und so und dann immer schön ausgewogen alle Seiten sich anhören. Aber man ist dann doch nicht gewillt, dass die Person, die da ist, nicht nur für die optische Diversität da ist, sondern wenn sie dann wirklich mal ein etwas Unangenehmes anspricht, was man nicht so von sich schieben kann, sondern wo man sich dann vielleicht schon auch mit identifizieren kann, unfreiwillig, dann ist es dann wieder too much, diese Diversität. Und dann ist es dann wieder too much, diese andere Seite auch zu hören.
Ja, ja. Und ich finde, das führt halt dann aber dazu, dass das auch dazu beiträgt, dass Frauen beigebracht wird und ihnen signalisiert wird, du darfst auch nicht wütend sein. Denn Wut ist ja erstmal was Negatives und das sehe ich eben nicht so. Und du darfst nicht wütend sein. Und damit nimmt man Frauen auch einen sehr, sehr wichtigen Selbstschutz. Denn unsere Wut kann uns auch schützen. Also Stichwort sexualisierte Gewalt und so. Aber es ist ja auch eine der größten Lügen zu sagen, braven Mädchen passiert nichts. Wenn du schön brav bist.
Ja,
und
genau.
Das, finde ich, schlägt alles so in diese Kerbe rein. Und sie war brav, ne? Übrigens.
Ja, und vor allen Dingen, und wenn du dich eben nicht an diese Regeln hält und dir was passiert, dann bist du schuld, ne? Hättest du mal die Fassung bewahrt, hättest du mal nicht, hättest du dich mal nicht so gehen lassen. Du hast das quasi dir selbst aufgehalst.
Ja, und da sind wir schon fast bei unserem heutigen Thema.
Super Bogen. So eine smooth Überleitung,
wir
meine
zu
Güte.
Unserem Thema. Tja, ich habe ein bisschen recherchiert und vieles, was ich so recherchiert habe, ist von einem Text, den können wir euch auch nochmal verlinken. Und zwar von Claudia Jetta, der hat sie im August 2023 veröffentlicht zum Thema Purity Culture. Mhm. Und den verlinken wir in den Shownotes, falls ihr auch nochmal einiges nachlesen wollt. Aber als ich das alles so gelesen habe, ne, war das auch so ein bisschen so ein Retraumatisieren aus meiner Jugend. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich bin da mal so reingeschlittert als 15-Jährige. Ne? Ich habe mich
wo reingeschlittert? Bist du auf die schiefe Bahn
gekommen?
Beziehungsweise andersrum.
Ich bin auf die Himmelsleiter gekommen quasi. So, also ich habe mich verliebt mit 15. Oh. Es war ein Freund von meinem großen Cousin. Und sein Vater war Pastor in der Freikirche.
Eieiei.
Mhm. Und da habe ich erst so das alles auch, also wir waren dann auch sehr lange, so relativ lange zusammen, bis ich 18 war.
Hui.
Mhm. Und
das ist eine richtige Langzeitbeziehung, wenn man Teenager ist.
Ja, also für mich war irgendwie klar, wir heiraten. Mhm. Also das war schon irgendwie so, das war's dann.
Partnersuche abgeschlossen.
Ich habe das dann auch immer so zu Hause so erzählt, ne, und das ist so klar. Und dann wurde ich auch immer so belächelt und so. Und ich glaube, wenn meine Kinder jetzt nach Hause kommen würden, ich würde nicht nur lächeln. Also, Naja, so war es. Und wir haben ja nicht geheiratet.
Kann ja auch passieren, ne? Man kann ja auch mit 15 die Liebe seines Lebens, wollen wir jetzt gar nicht Leuten irgendwie absprechen.
Nein.
Man kann auch mit 15 die Liebe seines Lebens kennenlernen und das dann auch von Anfang an wissen und da geht dann auch alles gut.
Ich kannte ja auch meinen Mann schon zu der Zeit. Also mit dem war ich nicht zusammen, aber ich kannte ja schon die Liebe,
der war noch
mit der
nicht
ich heute
so ein
zusammen bin.
Faktor.
Nee. Also, der ist ja auch jünger, ne? Also, der war, als ich 15 war,
wäre auch
12.
Weird gewesen.
Wäre auch weird.
Ja.
Wobei mein Freund dann, ne, der war dann auch 20 und ich 15.
Ui.
Ja, aber der war ja ein Braver. Also,
ach
der
so.
War, weil er war Pfarrer,
ach so, ja.
der war Pastorssohn von der Freikirche. Und da habe ich halt viel zum Thema Purity Culture und so gelernt. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal bei ihm zu Hause war. Und das war wirklich so eine Welt, die, also ich bin ja auch christlich erzogen, ne, aber nicht so, also landeskirchlich halt, ne? Und da saßen wir da und dann sagte die Mutter, also wenn da mal ein Küsschen auf der Wange drin, wenn man verlobt ist, dann ist ja auch mal ein Küsschen auf der Wange drin und ich wusste nicht, ob ich lachen oder und dann habe ich so peu à peu gecheckt, okay, das ist hier. Also das so, also, und dann bin ich da auch so in die Jugend gegangen, dieser Freikirche und so, und habe dann immer mehr auch so über dieses Thema gelernt. Und als ich dann hier für die Folge recherchiert habe, dann ist vieles so nochmal hochgekommen. Und dann habe ich auch ein Buch rausgekramt, das habe ich bis heute, dieses Buch.
Ach, das hast du von damals noch?
Ja, pass auf, dann hat er mit mir Schluss gemacht und ich war total am Boden. Und dann haben mir fromme JugendreferentInnen, haben mir das Buch geschenkt. Das ist auch total absurd, ne? Also wenn man jetzt einer 18-Jährigen die Liebeskummer hat, und ich habe wirklich gedacht, meine ganze Welt bricht zusammen. Ich werde mich nie wieder, also es wäre wirklich Hardcore-Liebeskummer, ne? Wirklich Hardcore. Ne? Danach bin ich ja erstmal ein Jahr nach Tansania gegangen. Und da bin ich dann so auf den Boden der Realität zurückgekommen. Das war total gut, dass ich dann mit der VOM weggegangen bin und ein bisschen gelernt habe, dass die Welt doch ein bisschen größer ist als mein Liebeskummer und auch das Thema Sex vor der Ehe ist Sünde und so. Naja, also das Buch heißt Ungeküsst.
Das hast du in Tansania gelernt?
Nein.
Also, wollte ich gerade sagen, in der lutherischen Kirche.
Nein, also dass die Welt größer ist und dass meine Sorgen hier nicht
über den Tellerrand und so.
Richtig. Also das Buch heißt Ungeküsst und doch kein Frosch. Warum sich warten lohnt, radikale neue Ansichten zum Thema Nummer 1.
Oui.
Joshua Harris, es war wirklich ein Weltbestseller Number One. Also dahinter steckt eine ganze Bewegung und so und das ist… Ach herrlich, weißt du, wenn ich mir das heute so angucke, ja, ist auch sowas schon auf dem Rücken dieses Buches steht, ne? Joshua Harris ist mit gerade 22 Jahren zu jung, um schon einen nennenswerten Lebenslauf aufweisen zu können. Aber er arbeitet daran. Und da denke ich mir schon sehr, okay, gut. Nicht, dass junge Leute kennen, also es gibt viele wunderbare junge Leute, die wunderbare Bücher schreiben.
Die
aber
mit 22 auch schon Sachen geleistet haben, die sehr beachtlich sind.
Außer keinen Sex zu haben, ja.
Ach also, so, darum geht's. Ja,
es geht
genau.
Eben darum, ne? Ungeküsst und doch kein Frosch. Warten lohnt sich, weil hinter dieser ganzen Purity Culture steckt ja der Gedanke, dass vorehelicher Sex Abfall von Gottes Willen ist, ja. Also da wird mit Scham und mit Schande argumentiert. Und wenn man dann doch Sex hat, dann wird das Folgen auch auf deine späteren Beziehungen haben. Das sind so Sachen, die dann da drin stehen. Ne?
Ja.
Also, und gerade die Frau, ne, die ist dann wie so eine, die Frau, das habe ich auch oft so in so freikirchlichen Predigten gehört, die ist halt wie eine Blüte und wie eine schöne Blume. Und eigentlich, wenn die Frau Sex hat, dann ist es so, als ob man diese Blume zertreten und in den Busch geschmissen hat.
Ja.
So ist man dann mit
so verbraucht.
Ihr verbraucht. Dann so bist du halt nicht mehr die schöne Rose, ne? Und diese Keuschheitsversprechen, die man dann abgibt, die führen auch dazu, dass du einen besonderen Bund mit Gott hast, ja. Also Heil und Heilungsversprechen, ja, und das geht damit einher und das wird belohnt und du wirst gesegnet. Also es ist quasi so ein Sexual Prosperity Gospel. Sei keusch.
Ja, das heißt, und dann wirst du auch belohnt dafür.
Dann sitzt du halt ein paar Reihen weiter vorne im Himmel, ne? Und auch schon auf der Erde wirst du mit Wohlstand, mit einer guten Beziehung und und mit einem glücklichen Leben. Also es ist quasi so ein moralisches Tauschgeschäft, ja. So sexualmoralische Leistungsreligion, würde ich sagen. Ne? Mhm. Enthalte dich und dann geht's dir gut. Also und jetzt mit all dem, was ich so heute weiß, denke ich manchmal, krass. Also es war für mich tatsächlich damals, ich muss jetzt auch nicht meine erste Beziehung hier aufarbeiten, ja. Aber es war jetzt auch keine, es war keine schlimme Zeit, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Es war wirklich eine richtig schöne Zeit und auch eine schöne Beziehung und auch in dieser Freikirche zu sein, das hatte auch viel Gutes. Ich bin jetzt, würde jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass ich, es gibt ja auch so Menschen, die sind aus Freikirchen dann ausgebrochen und haben wirklich unter geistlichen Missbrauch gelitten und so. Das ist mir alles nicht passiert. Ja. Ja, das muss ich schon auch nochmal dazu sagen. Aber es ist schon auch interessant gewesen, halt manches so wiederzuerkennen und auch aus heutiger Perspektive zu sehen, wie haben da auch so Machtperspektiven eine Rolle gespielt? Was hat das mit dem Bild von Leib, von Weiblichkeit und auch Leiblichkeit und
Vor allem, wenn du auch über heutzutage sprichst, also das ist ja auf Social Media, ist das ja auch eine ganze Bewegung, ne? Die sogenannte Tradwives-Bewegung, ne? Von Frauen, mit wo dann eben auch diese Rhetorik von sich unterzuordnen, ne? Also traditionelle Frauenbilder, dass es darum geht, die wieder zu salonfähig zu machen, ne? Die wieder das dann auch so darzustellen auf Instagram als, ne, ja, okay, die feministischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts oder der letzten beiden Jahrhunderte haben viel sozusagen uns gebracht als Frauen, dass wir jetzt eben auch die Wahl haben, so, uns freiwillig zu unterwerfen.
Ach, das Patriarchat liebt sowas, es liebt sowas.
Also, und ich denke mir dann halt, ja, natürlich ging es bei diesen feministischen Bewegungen, bei diesem Kampf auch, also nicht nur, wenn es um das Wahlrecht ging, sondern auch um Befreiung von Zwängen anderer Art, ne, dass Frauen arbeiten dürfen, dass sie ein Bankkonto eröffnen dürfen, dass sie Auto fahren dürfen, ja, solche Sachen, wo, die wir heute für selbstverständlich erachten. Mal ganz abgesehen von das Recht auf Abtreibung und so weiter, ging es ja wirklich darum, dass Frauen selber entscheiden können, dass sie wirklich sagen können, also dass es in Ordnung ist, wenn eine Frau sagt, ich möchte keine Kinder, ich möchte mich auf Karriere konzentrieren oder ich möchte lieber zu Hause bleiben und oder halt auch beides irgendwie kombinieren. Darum ging es ja. Es ging ja darum, Frauen zu befreien, damit sie eine Wahl haben und das dann auch leben können. Und trotzdem finde ich es einfach ein Schlag ins Gesicht all dieser Frauen, die vor uns gegangen sind, zu sagen, ich unterwerfe mich freiwillig. Und das ist es ja, ne, das ist ja auch die, das ist ja auch das Narrativ von diesen Tradwives, dass sie sagen, ich bin keine Feministin, weil ich kann kochen. So.
Und das ist mir auch alles zu anstrengend und so, ja, ist das Leben auch.
Lass meinen
auch,
Mann das mal lieber machen.
Ne? Das mag ja auch Instagram, ne? Also auch da, ne? Da gibt's ja auch dann Leute, die, du hast ja auch, das ist auch ein schönes Thema. Dann bist du halt auch nicht wütend, ne?
Und es ist Content, ne? Also heute, ne, backe ich mein Brot und morgen, keine Ahnung, koche ich irgendwie das Leibgericht von meinem Mann und dann bügele ich sein Hemd und dann, also es ist ja auch einfach eine wahre Fundgrube an Videos.
Ja, und auch an Kommerz, ne? Weil dann kannst du ja auch gleich, du kannst dann dazu dann, was weiß ich, die Backform verkaufen, dein Backbuch oder
und
was weiß ich.
Und es geht ja
so,
total,
ne,
viel auch einher mit einem bestimmten Style, ne? Also so einen bestimmten
beige.
Kleidungsstil. Nee, also einfach dieses
doch, die Filter sind meistens beige.
Ja,
und ich
aber
bin so gar nicht beige. Vielleicht ärgert mich das auch so. Also, und das
aber es gibt halt auch wirklich diesen Modesty-Kleidungsstil, ne? Also diesen Modesty ist, was heißt Modesty auf Deutsch? Also so ähnlich wie, also dass man sich halt bedeckt kleidet, dass man keinen Ausschnitt zeigt, dass die Knie bedeckt sind.
Okay.
Also dieser Kleidungsstil ist da auch bei den Dreadwives, ne? Dass sie Röcke tragen, dass sie lange Haare haben, ne? Keine, und dass sie
und
sich.
Sind die auch fromm?
Kommt das meistens
nicht
schon, ja. Nee, das ist
oder
nicht
ist das einfach
unbedingt
kein Thema.
Doch, bei einigen ist es schon ein Thema. Aber es ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Aber es ist definitiv, meistens geht das schon einher, auch mit einem mit einem religiösen Verständnis.
Aha, okay.
Und vor allem Dingen mit einem Rollenverständnis. Ne?
Das Weib also, schweige in der Gemeinde und ist ihr Mann unterwürfig.
Genau, weil man dann auch so argumentiert, ne, das steht ja auch in der Bibel, ne, dass der Mann bzw. der Vater sozusagen der Kopf der Familie ist und die Frau, die hat auch ihre Talente und die hat auch, gibt auch, leistet einen Beitrag, aber das ist halt getrennt. Ne? Ja, also der Mann ist für das und das, genau, das, der Mann ist für dafür zuständig, sozusagen das Geld zu verdienen, die Familie zu schützen, zu ernähren, der Ernährer. Und die Frau ist sozusagen dazu da, ne, den Haushalt für die Kinder und so weiter und so fort und den Mann zu unterstützen,
und
damit
das
er das machen
sei
kann.
Jetzt aber auch nochmal gesagt, ja, das steht in einem neutestamentlichen Zusammenhang und es ist total wichtig, auch biblisch, auch historisch kritisch den Zusammenhang zu sehen und nicht diese einzelnen Sätze, was da ja häufig gemacht wird, aus ihrem Kontext zu reißen. Also das Zweite Testament ist in einer stark patriarchalen Welt geschrieben worden, in einem Kontext, der heute so nicht mehr dasteht. Und gleichzeitig gibt es auch Frauen, denen sehr viel zugetraut wurde von Jesus selbst. Sie waren die Ersten am Grab, sie sollten die frohe Botschaft verkünden. Das wurde Frauen zugetraut, ja, also Frauen auch als Preacherinnen rauszugehen und so.
Und dann auch später in der frühen
Lydia,
Christenheit, genau.
Lydia, die sich als Geschäftsfrau, kommt übrigens in der Alle Kinderbibel 2 vor. Yay.
Oh, nice, nice,
cool,
nice, kleiner Spoiler.
Mega-Geschichte. So,
die das
also,
Ganze finanziert haben.
Ja, und die sich auch entschieden hat, wir lassen uns alle taufen. Also sie war der Kopf, ja. Mhm. Also, und diese Geschichten, die gibt's halt auch alle. Und das ist schon eher krass, dass sowas in einer so patriarchalen Welt wie des Zweiten Testaments überhaupt aufgeschrieben und dann auch weiter tradiert worden ist und bis heute eigentlich dort steht. Ja, also, und wenn man das so sieht, kann man das auch alles sehr, sehr feministisch sehen.
Und dann kann man vielleicht auch Vermutungen anstellen, was auch vielleicht alles gestrichen wurde. Also, ne, das, was übrig geblieben ist, ist ja schon krass. Aber was war vielleicht sogar in Wirklichkeit da?
Yes.
Was jetzt nicht mehr, was und dann vielleicht ein bisschen doch zu fortschrittlich war.
Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Sex sells, ne? Also vielleicht noch einmal kurz zurück zu der prominentesten Keuschheitsbewegung, die es so gab. Die hatte auch diesen unschlagbaren Namen True Love Waits. Dann war es auf Deutsch.
Wahre Liebe wartet.
Wahre Liebe wartet. Hast du davon schon mal gehört?
Ja. Also nicht wahre Liebe wartet, sondern True Love Waits, definitiv. Ja.
Die waren ja, also die hatten Gelöbniskarten, ne? Und die konnte man da so unterschreiben. Und da stand Folgendes drauf. In dem Glauben, dass wahre Liebe wartet, verpflichte ich mich gegenüber Gott, mir selbst, meiner Familie, meinen Freunden, meinen zukünftigen Ehepartner und meinen zukünftigen Kindern, von diesem Tag an sexuell enthaltsam zu leben, bis zu dem Tag, an dem ich eine biblische Ehe eingehe.
Wow. Und war das auch nicht mehr mit diesen Ringen? Mit diesen.
Genau, es gab dann Purity Rings, also da sieht man auch, da ist jetzt so eine ganze, da ist auch dann, du hast dann auch Merch dazu gekriegt, ne? Also ja, du hast dann so einen Erkennungsring gekriegt und in diesem Ring standen dann auch so Sätze drin, in diesen Purity Rings. Aber erstaunlich finde ich, wie sich diese Bewegung auch wirklich weltweit verbreitet hat und dass das war ja so um die 2000 darum, aber das ist auch ein 100 Jahre, also 200 Jahre altes, 200 Jahre alte Vorgeschichte hatte.
Ich weiß, dass es damals auch Promis gab, die diese Ringe öffentlich getragen, die Jonas Brothers, glaube ich.
Okay.
Die waren so ein ganz prominentes Beispiel dafür. Und das ist ganz witzig, wie sie das im Nachhinein, also ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit denen aus, aber ich weiß, dass sie die damals öffentlich getragen haben und das dann auch so propagiert haben. Und wie kritisch sie das dann auch hinterher gesehen haben, als sie das sozusagen abgelegt haben.
Die ersten Reinheitskampagnen, die gab es aber schon.
Reinheit, wie so eine Persil-Werbung.
Die gab es schon Anfang des 19. Jahrhunderts und interessant finde ich, dass das Ziel dieser Kampagnen war, dass weiße Mittelschichtsfamilien als harmonische Einheit idealisiert werden sollten. Das hat natürlich auch dem Kapitalismus in die Hand gespielt. Und auch dem Rassismus, ja, also man wollte das Ziel, die Krone der Schöpfung ist sozusagen die weiße Mittelschichtsfamilie.
Und da spielt natürlich auch mit dieses Narrativ vom triebgesteuerten.
Exakt, das war nämlich das, man hat den Frauen, jetzt kann man so argumentieren und sagen, und den Frauen hat man ja mehr zugetraut, ne, weil die Frauen, da wurde jetzt vermutet, dass sie moralisch überlegen sind und in die Pflicht genommen werden können, die zügellose Sexualität von Männern in Schach zu halten, weil das gefährde ja...
Ah, ich war jetzt noch beim Rassismus, also dass die Schwarzen so triebgesteuert
ja,
und...
Ja, die auch. Und
genau.
Die sind, glaube ich, gar nicht so in den Blick genommen
worden.
Also
nee, weil du vorhin von weißer Mittelstandsfamilie...
Okay. Die waren sowieso eher am Tier dran, weißt du, da war jetzt irgendwie
ja,
sowieso
genau,
Hopfen
das meine ich, genau,
verloren.
Das es schwingt ja dann mit.
Genau, und dann nahm
aber
das alles
so seinen
Lauf.
Aber das finde ich ja so krass, ne? Weil, was du gerade sagtest, sozusagen, dass die Frauen verantwortlich dafür sind, das auch in Schach zu halten und weil sie einfach besser sind, ne? Also das ist so perfide. Erstens, weil man dann den Frauen unterstellt, keine Sexualität zu haben.
Genau.
Ne? Also, dass man sagt, Sexualität ist sozusagen eine Bürde und wie ein Fluch, die den Männern befällt, und die Frauen haben sozusagen die Aufgabe, erstens zu verleugnen, dass sie selber auch sexuelle Gefühle oder Bedürfnisse haben.
Sie können sich halt besser
im Zaun
halten.
Die haben die nicht zu haben einfach. Also das ist ja auch, da schwingt ja auch dieses Narrativ mit von Sex ist für die Fortpflanzung da. Das ist nicht etwas, was man, was irgendwie Spaß machen kann, was man genießen soll und so weiter, sondern es ist da, um sich fortzupflanzen. Und Frauen haben das sozusagen wie so eine Dienstleistung innerhalb der Ehe darzubringen. Und ansonsten ist das einfach, haben Frauen da keine Bedürfnisse.
Genau, sie haben es nicht zu haben, genauso wie Wut übrigens. Das haben Frauen auch nicht zu haben. Also man könnte es jetzt positiv umdrehen und sagen, naja, aber ihr Frauen, ihr könnt das doch alles so gut, ihr könnt das doch alles so gut unterdrücken, dass das jetzt auch Folgen hat, wie Depressionen, Angststörungen, Erstörungen
oder
whatever.
Aber auch als Mann würde mich das total ärgern, dass ich da so dargestellt
werde. Tut ja
werde,
auch. Also unsere Hörer ärgert das auch, unsere männlichen Hörer.
Ich wollte gerade
ne?
sagen, also das unter, da wird, was wird mir da auch unterstellt? Ne?
Ja, ja.
Und also wir haben ja einen Hund, ne? Und als wir den Hund ganz neu hatten, da waren wir in der Hundeschule. Und also das ist eine Hündin. Und irgendwann kam dann die erste Läufigkeit und dann habe ich bei unserer Hundetrainerin nachgefragt, ja, sollen wir dann lieber nicht kommen, weil unsere Hündin ist läufig und so. Und dann meinte sie, nee, das ist eigentlich ganz gut, weil die jungen Rüden, das war so eine Junghundgruppe, die müssen das ja auch lernen, ne, dass sie nicht so. Und dann dachte ich mir in dem Moment, Mensch, sogar Hunde können das lernen. Sogar Hunde können das lernen, dass man nicht einfach auf jede Hündin draufsteigt, weil man so triebgesteuert ist.
Jetzt
aber offensichtlich wird jetzt irgendwie männlichen menschlichen Tieren unterstellt, dass sie das nicht können.
Jetzt könnten wir ein Reel machen, Hündin oder Mann.
Oh Gott.
Das kam richtig gut an bei Instagram.
Ja.
Wir haben die Kommentarspalte.
Irgendwann mussten wir die Kommentarspalte
schließen. Na, jedenfalls diese langen Vorreiter-Kampagnen, die es da so gab, die führten dann eben dazu, dass es sich dann im Laufe der Zeit institutionalisiert hat, und in den 1990er Jahren entstand dann eben diese Jugendbewegung in so einem amerikanischen Evangelikalismus, ja. Mhm. Und schwappte dann 2000 ungefähr nach Deutschland rüber, und alles war auch mit diesem Buch hier, ne? Ungeküsst und doch kein Frosch verbunden, und mir natürlich mit dieser Kampagne.
Das nie gehört. Also war das damals so?
Ich kann es dir leihen. Ich kann es dir leihen.
Ach, hör mal.
Mit diesem Buch, das muss ich dir gleich noch erzählen, was damit passiert ist. Auch echt interessant.
Ja.
Na, jedenfalls war das so, dass, und das fand ich auch nochmal total krass, es gab im Juli 1994 gab es so eine Youth for Christ Conference vor der National Wall. In den USA haben dann über 20.000 Teilnehmende als Symbol diese Gelöbniskarte, die ich gerade vorgelesen habe, unterschrieben und dann in den Rasen gesteckt, 20.000 Stück, also muss ja auch irgendwie visuelle Bilder spielen damit eine Rolle. Und dann gab es sogar ein Treffen mit US-Präsident Bill Clinton, ja. Also das ist auch noch so politisch, das gehört dann auch so zum schönen, die braven, sexuell keuschen
Enthaltsam.
Das passt, das ist auch the American Dream, so irgendwie passt irgendwie auch dazu, ne, gezügelt und so. Und dann 2004, das finde ich richtig krass, waren ja die Olympischen Spiele in Athen, und da gab es, halte ich fest, 460.000 Karten aus 20 verschiedenen Ländern, die wurden dann näher der Akropolis so aufeinander gestapelt und präsentiert. Also 460.000 Gelöbniskarten. Fast eine halbe Million Menschen haben das, also für die Sexindustrie ja eine Katastrophe.
Naja, aber weißt du was? Ich glaube eben, so, Entschuldigung, die Kehrseite.
20 Jahre später ist es dann.
Nein. Ich wollte gerade sagen, weil das Ganze, also Sex steht ja so im Zentrum, ne? Und es wird so verteufelt und es wird so dämonisiert. Und es ist ja wirklich wie mit Drogen fast schon, ne? Ja. Und was macht Drogen mit am attraktivsten, wenn man es verbietet? Und ich glaube, so ähnlich ist es auch.
Okay, also,
weißt du, was ich meine?
Ja, ja, die Pornobranche hat also doch dadurch richtig profitiert.
Nur weil man es verheimlicht, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert.
Okay, ja, du hast
Weißt du, was ich meine? Also, wenn man, die reden ja nur über Sex die ganze Zeit. Aber ja, halt negativ.
Denk bloß nicht daran.
Die denken ja an nichts anderes. Und irgendwie muss das ja dann doch. Also, ne? Also, kannst du mir nicht erzählen, dass sie hinter verschlossenen Türen. Ja.
Und es wurde ja ständig an Sex gedacht, ne? Und das hat dich auch davon abgelenkt, dass du dich auch um politische Themen, gesellschaftliche Themen, Feminismus, Gleichberechtigung, du hattest gar keinen Kopf dafür, weil du die ganze Zeit gedacht hast, oh Gott, wie bleib ich, wie schaffe ich das, denk bloß nicht an Sex, nicht selbstbefriedigen. Selbstbefriedigung ist nämlich genauso Sünde, ne? Also es geht nicht nur darum, dass du ihn nicht irgendwo reinstecken darfst, sondern du darfst ihn noch nicht in die Hand nehmen. Ne? Also es ist so, das darf alles gar nicht sein. Ne? Also es geht ja auch schon
aber
um Jungfräulichkeit
ja
beider Geschlechter.
Also es ist wirklich eine Besessenheit mit Sex.
Und es gab ja nicht nur die Gelöbnisse.
Und dann kannst du ja auch kein gesundes Verhältnis dazu entwickeln.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also
wenn dir von kleinst auf quasi eingehämmert wird, das ist schlecht, das ist böse, das ist vom Teufel.
Ja, genau. Und es gab nicht nur die Gelöbniskarten, es gab dann auch Bibelstudienhilfen, Eventguides, Anleitungen zu Purity-Zeremonien, diese Ringe, True Love Waits, Bibeln. Und dann gab es halt auch so Filmsequenzen dazu, also was weiß ich, Gebete oder keine Ahnung, welche Filmsequenzen genau und emotionalisierende Worship-Musik. Die kommt dann auch noch dazu. Oh. Ne? Und das finde ich dann so
wirklich
interessant.
Alle emotionalen Ebenen werden, alle Sinne werden angesprochen.
Ja, ja, genau. Damit es auch auf jeden Fall. Ja, damit's, und dann wurde es auch überkonventionell. Ne? Also das ist ja auch nochmal, und das ist einfach total krass. Und diese Keuschheitsinitiative hat auch politische UnterstützerInnen gehabt. Ja, also fast 1,5 Millionen Dollar wurden jetzt für diese ganze Kampagne auch durch öffentliche Gelder eingenommen. Das finde ich auch nochmal krass. Und jetzt zu diesem Buch nochmal, ja, Joshua Harris. Das wurde über 1 Million Mal verkauft, ja. Und da steht dann ja auch sowas drin wie Werben um die Braut erst nach der Zustimmung des Vaters. Also es geht auch, diese ganze Keuschheitskampagne geht auch mit patriarchaler Unterdrückung von Frauen Hand in Hand. Und im November 2017 hat dieser Joshua Harris ein Video veröffentlicht mit dem Titel.
Der ist eigentlich ziemlich süß. Ich sehe hier gerade.
Ja, das gehört auch dazu, dass der süß ist. Ja. Lookism ist auch real. So, also jedenfalls das Video hatte den Titel Strong Enough to be Wrong.
Oh.
Und dann hat er nämlich die schädliche Wirkung seines Buches beim Namen genannt, besonders für die queere Community, sich dafür entschuldigt. Und es führte dazu, dass er 2019 seinen Bestseller vom Markt genommen hat. Dann hat er sich von seiner Frau getrennt, mit der er übrigens auch einen zweiten Teil rausgebracht hat. Der zweite Teil hieß Frosch trifft Prinzessin.
Oh nein.
Und dann hat er sich aber auch von seiner Frau getrennt und dann hat er sich auch distanziert vom Christentum. Also,
oh, krass.
Ja, dahin kann es führen, ne? Das hätte man jetzt 2000 auch bei dem Traum des Sexual Prosperity Evangeliums jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt dabei rauskommen kann. Muss ja auch nicht. Es gibt auch Menschen, die haben enthaltsam bis zur Ehe gelebt und das hat funktioniert. Also das gibt's ja auch. Worauf wir nur hinweisen wollen, ist eben, dass das mit sehr viel Druck, Macht, geistlichen Missbrauch und vor allem geht es darum, auch Frauen klein zu halten und Frauen zu zügeln. Und daraus wirkt halt so auch, es gibt ja auch Frauen, die sind gerne Hausfrauen. Es gibt auch Frauen, die machen gerne beigen Content oder so, ne?
Und tragen Röcke und kümmern sich um ihre Kinder und wollen nicht
arbeiten. Und auch das ist ja total okay.
Darum geht's ja gerade beim Feminismus, dass Frauen eben die Wahl haben. Das ist ja schon so.
Naja, aber dass wir in einem System leben, in dem das eigentlich nicht belohnt wird. Also Care-Arbeit, wenn Care-Arbeit genauso und da wäre ich auch für, entlohnt wird wie wirtschaftliche, kommerzielle Arbeit, dann wäre ja alles super. Also, ne, nur es wird halt überhaupt nicht, es wird wirtschaftlich, es wird strukturell, institutionell überhaupt nicht gewertet, sondern abgewertet.
Und es ist vor allen Dingen auch die Frau, ne, dadurch, dass sie zu Hause bleibt, am Herd bleibt, mit den Kindern zu Hause bleibt, beschränkt das ja auch ihre Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Und wenn Frauen zum Beispiel eben nicht in politischen Kreisen aktiv sind, wenn sie nicht auch in der Wirtschaft an wichtigen Stellen sichtbar sind, wenn sie nicht Kunst, Kultur, in der Wissenschaft präsent sind, dann werden auch ihre Interessen, also oder die Interessen von Frauen, die Probleme, die Frauen haben, die werden dann nicht bearbeitet, die werden dann nicht sichtbar. Es geht ja darum, auch in diesem Fall Frauen aus dem öffentlichen Raum auszuschließen.
Und bei diesem ganzen Keuschheitsgedöns und das auch noch irgendwie so mit dem Abfall vom Glauben und so, wenn das so mit einhergeht, dann befinden wir uns auch in einer Zeit, in der wir uns in der Kirche ja mit sexualisierter Gewalt, haben wir auch schon 2 Podcast-Folgen zu gemacht, viel auseinandersetzen, da viel aufzuarbeiten haben. Und es hat auch zur Folge, dass sexueller Missbrauch und Täterschutz begünstigt werden, weil wir eben das Thema sehr schambehaftet und moralisch vor allem behandeln. Und wenn dann doch, also stell dir mal vor, du glaubst daran, dass du belohnt wirst von Gott selbst, wenn du keusch bleibst und dann wirst du vergewaltigt. Wie hoch ist die Barriere, dadurch noch mal mehr dich überhaupt jemandem anzuvertrauen, ja? Und dann fragen wir uns mal, welche Menschen sind überhaupt dafür anfällig, so eine Gelübniskarte zu unterschreiben, ja? Das sind junge Menschen, die auf der Suche sind, die mit einer apokalyptischen Rhetorik irgendwie gelockt werden, weil ansonsten kommst du in die Hölle, wenn du.
Genau, ne, also, da wird ganz viel mit Angst gespielt.
Ja,
ne?
Und das in einer Lebensphase, in der Jugend, ja, wo du sowieso nicht weißt, was ist falsch, was ist richtig, wo du auf der Suche bist nach Orientierung. Und da begegnest du diesen Menschen mit Angst und Scham. Und das ist auch einfach so verantwortungslos.
Ja.
Also, und das wird ja gar nicht gesehen, weil der Glaube besteht, dass Gott selbst uns dazu beauftragt hat. Und deswegen ist das wichtig, da auch theologisch drauf zu gucken und Menschen zu sagen, ey, und auch über Macht zu sprechen und auch das auch beim Namen zu nennen. Denn diese ganze Bewegung, ja, dieses moralische Überlegenheitsgefühl und so, und die hat ja nicht aufgehört jetzt, ne? Nur weil Joshua Harris dieses Video veröffentlicht hat. Es gibt heute ja noch zahlreiche Bewegungen und Kirchen und Prediger, zum Beispiel vom ICF, Tobias Teichen in München, eine riesige Gemeinde da. Da gibt es eine Predigt 2019. Und da hat er nicht nur Bibelzitate dann eben so aus dem Zusammenhang gerissen und dann auch von den negativen emotionalen Folgen gepredigt und so weiter, sondern hat dann auch nochmal, also Sprache und Bild macht, ja, dann hat er Papierherzen genommen und die zerrissen. Also wenn du nicht keusch bleibst, dann krrk. Also und wie bleibt sowas auch hängen? Und das habe ich auch so, da kann ich mich auch noch so an Dinge erinnern. Es war nicht nur Sprache, es war auch gerade schon auf allen Ebenen Musik, Bilder, Dinge, die inszeniert worden sind und so. Und deswegen müssen wir so viel mehr auch über Macht und Abhängigkeitsverhältnisse und all das reden, weil das spielt alles da rein. Wir können eigentlich gar nicht sagen, naja, das ist so eine Entscheidung auch von Frauen, so im luftleeren Raum, weil wir sind nicht im luftleeren Raum.
Und auch einfach uns bewusst sein, welche Emotionen da angesprochen werden sollen. Ne? Wie du schon sagtest, Scham, Angst. Und dass das, was dahinter steckt, wer profitiert auch davon, dass die Leute nicht entfesselt sind und frei sind.
Und mir hilft es total, da auch Worte dann für zu finden. Mhm. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, ich kann alles mit dem Kopf lösen, aber es hilft mir schon, um darüber auch nochmal Zugang zu meinen Gefühlen, weil dadurch, dass mir gesagt wird, das ist alles schlimm, das ist schambehaftet, sündig und so weiter, wenn mir das jemand kognitiv erklärt, kann ich auch erst überhaupt wieder einen Zugang zu meinen Gefühlen finden, weil auch die wurden ja unterdrückt. Nicht nur dein sexuelles Verlangen, sondern auch Wut oder was auch immer, wird alles unterdrückt.
Emotionen sind böse,
generell. Genau. Gefühle sind nicht wahr und so. Und wie befreiend ist das heute, dass ich dadurch, dass ich im Kopf auch was verstanden habe, zu sagen kann, nee, Emotionen sind immer wahr. Gefühle sind immer wahr und richtig. Und wir dürfen nicht verlernen, sie zu fühlen, um auch wütend zu sein, da bin ich wieder beim Anfang, um auch Dinge aufzuklären, um andere auch mitzunehmen, um vor allem Machtdynamiken zu durchbrechen. Und damit hat übrigens auch mein Herz zu tun.
Okay.
Etwas fürs Herz.
Ich war bei einem Talk von Emilia Roack und Philipp Hübel. Philipp Hübel hat ein Buch geschrieben, das Moralspektakel. Und Emilia Roack, Autorin des Buches Das Ende der Ehe unter anderem, und er auch unter anderem, der hat auch mehrere Bücher geschrieben. Jedenfalls waren die bei einem Talk zusammen. Und Philipp Hübel behauptet in seinem Buch, dass, und dieses Buch ist, liegt in Bahnhofsbuchhandlungen und so, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar ein Bestseller, vermutlich. Und also wird sehr gut angenommen in unserer Gesellschaft, weil er sagt, naja, also es ist ja so, dass all die AktivistInnen und marginalisierten Menschen, die da so auf Social Media so rumschreien, die machen das eigentlich nur, um sich selbst zu profilieren. Mhm. Und dann saß er neben Emilia Roack, ne? Die halt eine dieser AktivistInnen ist, die sich davon auch angesprochen gefühlt hat und so. Und dann hat er so Studien da auch belegt, ne? Also irgendwie, es gibt so eine Metastudie, und hat auch tief und breit erklärt, warum die auf jeden Fall valide ist, diese Studie, dass es eine Studie gibt, dass Bewerbungen von Männern und Frauen, und die Bewerbungen waren exakt gleich, wurden an weltweite Unternehmen geschickt, und die Männer wurden halb so oft eingeladen wie die Frauen und die Frauen doppelt so oft. Und damit wollte er belegen, naja, da seht ihr mal, letztendlich werden halt auch Männer benachteiligt in dieser Welt. Das ist natürlich absurd, weil wenn man sich guckt, wer besetzt denn alle Posten in dieser Welt, dann sind das ja vor allem Männer und nicht Frauen. Naja, ihr wisst das alles, die ihr uns zuhört. Deswegen muss ich das jetzt nicht alles erklären. Emilia Roack, ja, die war so on fire bei diesem Talk.
Die hat ihn auseinandergenommen.
Die hat ja aber wie? Und weißt du, wenn da jetzt am nächsten Tag die Medien geschrieben hätten, sie war wütend. Ja, die war wütend. Die war wirklich wütend. Die ist laut geworden. Die hat deutlich gezeigt, was sie davon hält und so. Aber die hat auch sachliche Argumente. Und hat ganz klar gesagt, wie gefährlich das ist und auch wie absurd das ist. Ne? Denn er wirft anderen marginalisierten, strukturell benachteiligten Menschen in unserer Gesellschaft, wirft er vor, dass sie damit Profit machen wollen, und gleichzeitig macht er damit Profit, indem er nach unten tritt. Ne? Mhm. Also ist ja irgendwie auch moralisch. Der ist Philosoph und Hobbysoziologe, hat er gesagt. Und das sind nur Hobbys. Ja, das hat man auch gemerkt. Also manche Hobbys kann ich halt eben auch besser und manche eben schlechter. Vielleicht sollte er sich nochmal andere Hobbys suchen. Naja, jedenfalls.
Wie wär's mit Briefmarken?
Aber es war einfach so genial, weil sie war so on fire, und das war für das Publikum und auch für mich. Es waren irgendwie 1000 Leute im Raum oder so, oder mehrere hundert auf jeden Fall. Ich kann schlecht Menschen mehr schätzen, aber es war auf jeden Fall so empowernd, weil
es waren mehr als 10.
Es waren mehr als 10. Es waren so 800 bis 1000, würde ich sagen.
Oh, wow, okay.
Und es war einfach richtig geil, weil alle ihr dann auch so applaudiert haben. Und es war so empowernd, weil irgendwie die Leute im Raum so dachten, yes, so muss man mit so jemandem reden. Und sie macht's uns vor. Und Wut ist was Gutes, weil sie steht damit gegen Ungerechtigkeit. Und sowas dürfen wir uns nicht sagen lassen von so einem Hobbysoziologen. Und so geil hinterher, ne? Wurden dann Bücher verkauft und signieren. Bei ihr war eine Riesenschlange. Und er saß da halt ziemlich einsam und verlassen.
Oh nein.
Ja. Naja, und trotzdem muss man sagen, ist er derjenige, der in unserer Gesellschaft mehr gehört und mehr gelesen wird, weil er natürlich auch an vielem, was man so landläufig so denkt und sagt, so, ne, ach ja, was wollen die denn alle? Ach, früher war alles besser. Jetzt darf man ja gar nichts mehr. Das ist ja alles so Sachen, an denen er ganz einfach andocken kann und damit mal so ein Buch rauskloppt und irgendwelche Studien als Hobbysoziologe raussucht.
Ja, und welche Studien findet man immer.
Aber was ich euch jetzt als Herz mitgeben wollte, ey, seid so on fire wie sie, ne? Ehrlich, es ist, lasst euch nichts sagen. Und jetzt ist auch mal Schluss nach Europawahl und allem Pipapo und allen Sylt-Videos dieser Welt. Jetzt können wir auch mal auf Kacke hauen. Und das ist auch nicht schlimm. Also das ist auch vielleicht mal ganz gut, auch mal Emotionen zuzulassen und dann auch meinem Gegenüber zu sagen, weißt du was, es reicht jetzt einfach und es ist gefährlich und deswegen, Leute, nutzt diesen Sommer, lest Bücher, holt euch Wissen und Wissen ist Macht, vor allem dahingehend, wenn man Machtstrukturen dekonstruieren kann. Also es kann sich lohnen und dann geht raus, seid wütend und liebt eure Wut.
Und in diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns ja auch.
Wir hören Ende des Monats Kerstin Söderblum, queersensible Seelsorge.
Hör mal, Leute, da wartet auch noch mal eine wundervolle Folge auf euch. Wir haben sie schon aufgenommen und wir hoffen sehr, dass sie euch gefällt. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
Wütend liebe Grüße.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.